Vis-à-vis.
Hans von Bülow, Sie sind Richter in Brandenburg an der Havel. Ich habe Sie als Familienrichter kennengelernt. Wie sind Sie zu diesem Spezialgebiet gekommen?
Das ist eigentlich mehr durch Zufall passiert. Ich bin als Richter am Amtsgericht, ist man zunächst mal für alle möglichen Rechtsgebiete zuständig. Ich war lange Jahre Strafrichter und Zivilrichter und hatte aber eigentlich immer für mich den Anspruch, alle Bereiche des Amtsgerichts auch kennenzulernen. Und dann gab es eine Vakanz im Familienrecht, weil ein Kollege wegging. Und so bin ich dann mehr oder minder ins kalte Wasser geworfen worden.
Wie war das? Was hat Sie am Familienrecht dann interessiert oder gereizt?
Also es war zunächst mal eine massive Überforderung, weil ich bis dahin eben überhaupt nicht mit Familienrecht in Kontakt gekommen bin. Das ist auch nichts, was man im Studium unbedingt so forciert betreibt. Und mein erster Fall war gleich eine Familie, also beide Kinder waren rausgenommen und lebten in der Pflegeeinrichtung. Beide Eltern waren miteinander hoffnungslos verstritten. Es stand sexueller Missbrauch im Raum. Es war so die geballte Packung, die man als Familienrichter abkriegen konnte. Und noch dazu waren Sommerferien und kein Kollege greifbar, der mir in irgendeiner Weise hätte helfen können. Und so funktioniert Familienrecht häufig.
Wie lange hat es gedauert, bis Sie gesagt haben, ich fühle mich jetzt im Familienrecht einigermaßen sicher und das habe ich jetzt so verstanden oder durchdrungen?
Nach etwa einem Vierteljahr hatte ich so das Gefühl, es spielt sich eine gewisse Routine ein. Ich kenne die Akteure, die im Familienrecht unterwegs sind. Ich traue mir zu, Entscheidungen zu treffen. Aber natürlich merkt man dann später, wie viel noch mehr dazu gehört, um es wirklich zu durchdringen.
Das Familiengericht ist auch zuständig für Gewaltschutzsachen.
Ja.
Was ist in diesem Bereich Ihre Aufgabe?
In diesem Bereich sind wir zuständig für Anträge, die Betroffene nach dem Gewaltschutzgesetz stellen. Diese können sie beim Gericht selber stellen oder über Anwälte oder auch einfach selber schriftlich. In aller Regel reagieren wir erstens sehr schnell und wenn die Vorwürfe einigermaßen plausibel erscheinen, auch erlassen wir diese Beschlüsse. Problematisch wird es dann, wenn eine Wohnung im Spiel ist beispielsweise, der Übeltäter verwiesen werden soll. Und erst recht, wenn Kinder im Spiel sind, die zu den beiden Betroffenen gehören, dann muss man da tiefer nachforschen. Da kann man also nicht so sehr aus der Hüfte schießen. Wenn es jetzt nur zwischen zwei Personen geht und ein Näherungsverbot erlassen werden soll, dann erfolgt es in der Regel bei uns innerhalb von einer halben Stunde nach Antragstellung.
Haben Sie den Eindruck, es gelingt Ihnen, die Gewaltgeschichte einer solchen, ich gehe jetzt mal von Partnerschaftsgewalt aus, haben Sie den Eindruck, es gelingt Ihnen da, den Umfang oder auch die Geschichte dieser Beziehung zu erfassen?
Nein, nicht wirklich. Also wir können da wahrscheinlich immer nur an der Oberfläche kratzen. Also wir müssen erstmal den eigentlichen Gewaltvorgang ergründen und versuchen zu gucken, ob da was dran ist oder nicht. Und natürlich kommen dann auch zum Vorschein die Vorgeschichte möglicherweise, die dazu geführt hat. Oft werden dann aber auch Gegenverdächtigungen ausgesprochen von der anderen Seite. Es ist oft uferlos, hat oft eben eine sehr lange Vorgeschichte. Dem können wir nicht in vollem Umfang gerecht werden. Also wir bemühen uns halt nach Kräften, das aufzuklären, was nun gerade konkret hier Fall ist und versuchen auf der Grundlage eine Entscheidung zu treffen, mit der wir hoffen, dass dem Opfer Recht getan wird und vor allen Dingen ein Schutz ausgesprochen wird. Mhm. Wie auch immer dieser Schutz dann tatsächlich in der Praxis wirkt.
Aus Ihrer Erfahrung heraus, wenn so eine Beziehung gewaltvoll wird, wie viel ist dann schon geschehen, bevor es dazu kommt, dass die Frau sagt, sie stellt jetzt einen Antrag auf Gewaltschutz? Gibt es da eine Faustregel?
Nee, gibt es eigentlich keine Faustregel. Es gibt Gewaltschutzanträge, die sofort gestellt werden bei der ersten Gewalt, zumindest der ersten uns dann mitgeteilten Gewalt. Es gibt auch, und das sind die schrecklichen Fälle, eine lange Vorgeschichte. Und häufig ist es auch dann so, dass der Gewaltschutzbeschluss auch nicht der letzte ist. Das sind dann oft Fälle, wo das Opfer meistens, also in aller Regel die Frau, immer wieder zum Gewalttäter auch zurückkehrt. Also das sind Psychodynamiken im Spiel, die sehr tragisch sind und wo man auch aufpassen muss als Richter, dass man nicht nur deswegen irgendwie abwiegelt, weil man sagt, ey, du hast es doch die ganze Zeit schon vorher über dich ergehen lassen. Also was ist jetzt anders oder so? Oder dass man beim nächsten Antrag, der kommt, nicht sagt, ey, Moment mal, du hast es einmal gemacht, du hast es zweimal gemacht, warum jetzt ein drittes Mal? Da muss man aufpassen, das sind die traurigsten Fälle eigentlich, die wir hier haben.
Was machen Sie, um nicht so zu reagieren, wie Sie es gerade beschrieben haben?
Naja, ich denke, ich habe das soweit schon verstanden. Und was mache ich? Ich erlasse Beschluss um Beschluss, wenn das so ist, und versuche, der Frau irgendwie näher zu bringen, sich Hilfe zu holen und zu schauen, dass sie wirklich Abstand erlangt zu dem Gewalttäter.
Gehen Ihnen die Fälle selbst auch nahe?
Klar, das ist fürchterlich mit anzuschauen. Und es schwingt ja auch immer so eine Ohnmacht mit, sowohl bei der Frau als aber auch bei mir als Richter, weil ich so das Gefühl habe, ich kann da nicht in dem Maße helfen, wie ich es gerne täte.
Herr von Bülow, Sie tragen als Familienrichter, oder wenn Sie tätig sind als Familienrichter, eine große Verantwortung auch für die Menschen, die in einer Gewaltbeziehung sich befinden. Bereitet das Studium, das Jurastudium, jemanden auf eine Tätigkeit als Familienrichter vor in gewisser Weise oder überhaupt in einer Weise?
Mein Studium liegt ja schon lange zurück, aber zu meinem damaligen Zeitpunkt gab es da nichts dergleichen. Und ich würde auch sagen, selbst wenn ich mich im Familiengericht getummelt hätte und dort die rechtlichen Vorschriften gelernt hätte und auch Fälle möglicherweise theoretisch aktenmäßig bearbeitet hätte, würde mich das überhaupt nicht vorbereiten auf das, was uns am Gericht dann täglich in den Gerichtssaal gespült wird. Denn das ist so vielfältig, so dramatisch und so fordernd in so viel mehr als in den juristischen Aspekten. Ich würde sogar sagen, dass die juristischen Aspekte eher sekundär sind bei dem, was wir tun. Das sind eher so die Grenzen, in denen wir uns nur bewegen. Ich glaube, in keinem Rechtsgebiet wie im Familienrecht liegt das, was man in der Universität lernt, so weit weg von dem, was man dann als Richter tagtäglich erfährt.
Diese Dramatik oder auch diese emotionalen Geschichten, die Sie da in Ihrer Arbeit immer mitbekommen, was macht das mit Ihnen persönlich?
Das greift einen sehr an. Das beschäftigt einen weit über den Berufsalltag hinaus. Das ist aber auch das, was mich sehr daran reizt. Also ich will gerne auch emotional und in meine Empathie gefasst werden und will nicht nur über Akten sitzen und die Sachen aus ihrer Papierform her beurteilen und dann zum Dienstschluss hin auch wieder abschalten können. Man muss versuchen, irgendwie sich auch einen gewissen Schutz aufzubauen, aber insgesamt ist das, was das Familienrecht auch so spannend macht.
Würden Sie sich für Ihren juristischen Rahmen Veränderungen wünschen? Hätten Sie gerne andere Befugnisse, andere Möglichkeiten?
Das ist sehr schwierig. Also das ist im Moment ja groß im Schwange, dass man da was ändert. Es sind weniger die Gesetze, die ich ändern würde, als dass ich Voraussetzungen schaffen wollte, die das verhindern. Also gerade erst im Vorfeld arbeiten oder auch wenn es dann mal zu uns kommt. Beispielsweise soll jetzt gesetzlich geregelt werden, dass wir anordnen können, dass der Täter sich einem Anti-Aggressionstraining beispielsweise unterwirft. Das finde ich eine gute Maßnahme, wenn wir das können. Wobei auch da muss man sagen, eine gewisse Selbsteinsicht notwendig ist, sonst kommt derjenige auch nicht unbedingt viel weiter mit dem. Aber wir müssten halt erstmal die Mittel dafür haben, um Anti-Aggressionstrainings beispielsweise anzubieten.
Müsste mehr verurteilt werden?
Im Strafrecht, meinen Sie? Kann man so auch nicht sagen. Also unsere Fälle sind immer grau. Also wir haben selten Schwarz-Weiß-Fälle, wo wir ganz klar sagen können, ja, hier ist es so. Dann hat man den Täter vor Augen und muss bestrafen und sieht aber auch den Täter wieder als Menschen, muss man so sagen. Auch der ist oft gefangen durch seine Kindheit oder durch Prägungen entwickelten Persönlichkeit.
Herr von Bülow, für Sie ganz persönlich, was müsste passieren, damit häusliche Gewalt weniger wird?
Tja, ein Traum wäre es eventuell über ein Verbot oder die Reduzierung des Konsums von Alkohol nachzudenken beispielsweise, weil das fast immer im Spiel ist. Betäubungsmittel auch. Das ist aber eher eine hoffnungslose Angelegenheit. Da brauchen wir nicht drüber reden. Da müsste man im Grunde genommen im Kindesalter anfangen mit der Erziehung, um Männer weniger gewaltbereit zu machen. Also das ist leider so eine endlose Geschichte, glaube ich. Also, und da wird man vermutlich auch keinerlei Mittel finden, die kurzfristig zu einer wirklich tiefgreifenden Veränderung führen. Und kurzfristig könnte man eben über Antigewalttrainings nachdenken, über den Schutz von Frauen durch mehr Frauenhäuser, durch Hilfen, die man ihnen anbietet. Da sind wir, denke ich, auch noch jämmerlich unterausgestattet. Ich glaube wirklich, dass die meisten Maßnahmen nicht so sehr auf gesetzlicher Ebene und durch uns Richter ergriffen werden sollten, sondern dass wir viel früher ansetzen müssten im gesellschaftlichen Bereich.
Das Wort Patriarchat haben Sie jetzt vermieden?
Ja, aber unterschreibe ich sicherlich auch, dass wir davon wegkommen müssen. Also ja. Wenn wir von Patriarchat reden, reden wir schon in einer Sprache, die viele von den Gewalttätern schon gar nicht erreichen. Ne? Und wo wir in der Diskussion sind, die schon auf einer Ebene geführt wird, die eine gewisse Bildung voraussetzt und damit möglicherweise, aber wirklich nur unter ganz großen Einschränkungen formuliert, vielleicht eine gewisse Reflexionsfähigkeit. Und die ist nicht immer vorhanden. Also wir müssten eine Sprache auch finden, die Leute sprechen. Und da sind wir auch wieder als Richter sicherlich gefordert, im Rahmen unserer Verhandlungen, im Rahmen der Empathie und im Rahmen der Sprache, die wir sprechen, dass wir uns verständlich machen und dass wir verständlich machen, was im Argen liegt.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.